Ein Hallo wieder an euch da draußen. Herzlich willkommen zum Stimmkontor-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Auch heute habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen, mit dem ich mich wieder unterhalten werde. Ein herzliches Willkommen an Jörg Bohlender. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier dabei sein darf, lieber Michael. Und ich freue mich jedenfalls auf die nächsten 45 Minuten.
Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Legen wir los. Jörg Bohlender ist Phoniater, Leiter von der Phoniatrie im Bereich Stimme und Schlucken am Universitätsspital Zürich. Und ich kenne die Arbeit von Jörg schon relativ lange aus seinen Publikationen, aber auch durch sein Stimmsymposium, was er vor einigen Jahren gegeben hat. Und ich durfte dort einen Beitrag über laryngeale Obstruktionen halten und hatte auch das große Vergnügen, mich mit ihm auszutauschen, und finde es einfach ganz toll, dass wir uns heute gemeinsam in einem Gespräch um das Thema Stimmtherapie und Stimmbehandlung austauschen werden. Lieber Jörg, für die da draußen, die dich noch gar nicht kennen, die vielleicht deinen Namen in Publikationen gelesen haben oder die aus Neugierde eingeschaltet haben, wer ist Jörg Bohlender und was sollten wir über dich wissen?
Gute Frage. Ja, wer ist Jörg Bohlender? Jörg Bohlender ist zunächst mal, wenn ich jetzt mich in den beruflichen Kontext hier verorten darf, der ist zunächst mal Phoniater und ein Stimm- und Schluckarzt hier an der Universitätsklinik in Zürich. Und der leitet hier die Abteilung, ich nenne sie jetzt genau, Phoniatrie und klinische Logopädie. Darauf lege ich sehr viel Wert. Also da ist auch die Logopädie verankert und ich bin schon seit mehr als 15 Jahren hier an der Uniklinik, war vorher in der Charité in Münster und dort habe ich, wie gesagt, meine Facharztausbildung für Phoniatrie und Pet-Audiologie hinter mich gebracht, war Oberarzt an der Charité und bin dann von dort aus nach Zürich gekommen. Zuvor war ich natürlich auch als Hals-Nasen-Ohrenarzt aktiv, da war ich in Erlangen und in Homburg-Saar.
Phoniater, sagtest du ja jetzt. Und mir ist das ein ganz geläufiger Begriff. Einigen KollegInnen da draußen kann es vielleicht ein Begriff sein, über den sie stolpern. Was zeichnet denn Phoniater zu sein denn besonders aus?
Ja, ein Phoniater. Phoniater sind an sich erst einmal Hals-Nasen-Ohrenärzte mit einer besonderen, sage ich mal, Affinität zu dem Kommunikationsorgan, zu dem Kommunikationssystem Mensch. Also es geht um Stimme, Sprechen, Sprache, Schlucken und Hören. All das, was uns auszeichnet in all diesen, sage ich mal, komplexen Funktionen. Und der Phoniater ist gewissermaßen, so sage ich das häufig auch im Unterricht, im Logopädieunterricht, das ist ein Funktionsfetischist oder eine Funktionsfetischistin. Wir sind an der Funktion interessiert, sprich, es ist nicht nur entscheidend, wie ein Organ ausschaut, sondern wie es funktioniert. Letztlich ist es ja so, wir haben es ja teilweise mit sehr speziellen Organsystemen zu tun, die nach einer Bestrahlung, nach einer Operation oder nach einem neurogenen Vorfall, nach einem Schlaganfall beispielsweise, nicht mehr in Anführungsstrichen funktioniert. Und mithilfe der Logopädie versuchen wir entsprechend, dieses Kommunikationssystem wieder so adäquat aufzubauen, dass es wieder in Anführungsstrichen benutzt werden kann, um in Kommunikation mit der Welt zu treten. Das ist vielleicht etwas speziell, aber ich glaube, es geht wirklich darum, hier die Funktion wieder herzustellen oder aber auch zu erhalten.
Unheimlich spannendes Thema. Vor allem hast du erwähnt, dass bei euch auch LogopädInnen tätig sind, die praktisch mit euch gemeinsam im Universitätsspital arbeiten. Das heißt, richtig, dass ihr nicht nur die ärztliche Instanz habt, sondern auch gleich die therapeutische Instanz mit vor Ort ist.
Es ist ja nicht nur die therapeutische Instanz, es ist auch eine therapeutisch-diagnostische Instanz. Ich denke, was uns auszeichnet als Team oder auch als Gruppe, als Abteilung, ist, dass wir mehr und mehr in einer Tandem-Situation zusammenarbeiten. Das ist also nicht so streng hierarchisch geordnet, wie ich das aus meinen vergangenen Berufsjahren kenne. Das heißt, wir schauen uns zusammen einen Patienten an. Also sprich, wenn ein Stimmpatient, ein Schluckpatient zu uns kommt, dann wird der Patient von 4 Augenpaaren gesehen, gehört, gesprochen und es wird auch zusammen ein Bericht erstellt. Und dieser Bericht, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz spezielles Moment, finde ich, die Logopädin oder der Logopäde unterschreibt. Das heißt, der ist auch sichtbar mit der Unterschrift, auch mit der Therapieempfehlung. Es ist ja mehr als nur eine medizinische Diagnose, die wir stellen. Es ist oder auch eine medizinische Empfehlung. Es ist auch eine therapeutische Empfehlung. Und ich finde, dafür steht letztendlich die Logopädin. Bei uns arbeiten jetzt halt nur Logopädinnen, die dann auch sichtbar wird und entsprechend dann auch dann angesprochen werden kann. Das heißt, wir haben den Vorteil, wenn wir zusammenarbeiten, erstmal ist es viel effizienter und ökonomischer. Die Logopädin sieht auch das, was wir dann endoskopieren, was wir stroboskopieren, jetzt bei Stimmpatienten, Stimmpatientinnen und bei Schluckpatientinnen teilweise, wird diese Untersuchung auch von der Logopädin durchgeführt. Ich glaube, das ist auch nochmal was Großartiges, ohne mich dabei jetzt selbst zu loben, aber die Logopädin ist auch aktiv in diesen ganzen diagnostischen Prozess eingebunden. Es ist nicht so hierarchisch, dass zunächst die Logopädin, so wie ich das teilweise auch aus der Vergangenheit kenne, dann einen Status erhebt, ob das jetzt ein Status ist bei einem Kind und anschließend wird es nur noch vom Arzt entsprechend dann abgesegnet. Das ist hier noch ein bisschen anders aufgebaut. Das hast du, glaube ich, auch erlebt. Du warst ja auch hier in Zürich. Es ist eine sehr enge, ja, ein Zusammenspiel, auch ein Zusammenarbeiten, auch an den Diskussionen entsprechend dem Kind, also sprich dem Problem, einen Namen zu geben. Und es ist besser, es sind 2 Personen anwesend und es ist auch viel, viel ökonomischer und effizienter, wenn das entsprechend dann in 60 Minuten beispielsweise dann abgeklärt wird. Und das heißt, der Patient muss 2, nicht 3-mal oder 4-mal kommen, sondern er hat in diesem Package gewissermaßen die Chance, bereits auch schon eine Diagnose zu bekommen und eventuell sogar schon in diesem Package eine erste therapeutische Instruktion durch die Logopädin.
Das sind ja wirklich traumhafte Situation, wenn ich jetzt so aus meiner therapeutischen Tätigkeit darüber nachdenke, wie oft ich es sinnvoll finde, da auch endoskopische Bilder zu sehen, Rücksprache zu halten, diskutieren und Vermutungen nachschauen zu können, ob sie sich erhärten oder als unwahr darstellen können. Und das ist wirklich das, was ich auch von dem Besuch damals bei euch in der Abteilung wirklich profitiert habe, das zu erleben, dass da wirklich das so Hand in Hand geht, gemeinschaftlich und dass auch wirklich sehr zielgerichtet gearbeitet werden kann. Und da auch wirklich die PatientInnen sehr umfassend gesehen worden sind, auch mit ihren Problematiken.
Ja, ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil, entsprechend Stimm- und Schluck-Spezialistinnen und Spezialisten vor Ort zu haben und gemeinsam in Dialog zu treten. Der Patient, die Patientin, die profitieren natürlich von so einer solchen Untersuchung, weil wir müssen uns einfach vorstellen, es gibt nicht so viele Phoniater auf der Welt, also hier in der Schweiz vielleicht maximal 30 aktive Phoniaterinnen, Phoniater. Die arbeiten auch nicht alle 100% und alle haben auch unterschiedliche, sage ich mal, Schwerpunkte. Und die Schweiz ist zwar ein kleines Land, aber wir haben auch entsprechende Entfernungen. Und wenn du dir vorstellst, die Patienten kommen dann teilweise wirklich, nehmen eine Fahrt von 3-4 Stunden auf, dann wollen die natürlich nicht 5-mal kommen, sondern die wollen auch irgendetwas dann mit nach Hause nehmen, eine Empfehlung oder auch eine Diagnose wohlgemerkt, um entsprechend dann das Gefühl zu haben, dass das alles, sag ich mal, auch seriös und professionell abgewehrt wurde. Und ich denke, das ist so das A und O. Es gibt wenige Phoniater, Phoniaterinnen und die müssen entsprechend, sage ich mal, dann auch die Zeit haben für die betroffenen Patientinnen und Patienten.
Das ist, denke ich, auch ein ganz grundsätzlich wichtiger Punkt, dass wir PatientInnen so versorgen können, dass sie wirklich gleich zu Beginn auch schon etwas mit nach Hause nehmen können. Auch wenn ich jetzt so an die grundsätzliche Stimmtherapie denke in der Fachpraxis, dass auch da relativ zeitnah zu Beginn schon auch eigentlich bei der Diagnostik schon Impulse mitgegeben werden können. Und da auch wirklich zielgerichtet zu sein, ist, denke ich, immer sehr, sehr wichtig. Nun ist es natürlich nicht überall so eine lukrative Situation wie bei euch im Institut. Wenn wir jetzt mal so in das Land schauen, sei es die Schweiz, Österreich, Deutschland, wo jetzt viele KollegInnen zuhören, eigene Praxen haben, da kann man natürlich auch sich fragen, was können die eigentlich tun? Was können Menschen tun, die im stimmtherapeutischen Bereich tätig sind, um eben auch Menschen optimal zu versorgen? Hast du da schon mal Gedanken zu gehabt, was eigentlich StimmtherapeutInnen in den ersten Stunden umsetzen sollten oder in ihrer Therapie als sinnvoll umsetzen sollten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, man sollte nicht vorher mit einer Therapie anfangen, bevor man nicht irgendeine Art von Diagnose bekommt. Und ich bin der Meinung und ich plädiere auch dafür, dass man, bevor man überhaupt in diese Therapie geht, dass man wirklich sagen kann, ich kann jetzt mit diesen therapeutischen Strategien das bestmöglichste Ergebnis quasi erzielen für den Patienten. Heutzutage ist es natürlich so, die Patienten haben auch nicht mehr die Zeit oder sind auch nicht mehr gewillt, entsprechend 20, 30, 40 Stunden zu kommen. Die wollen möglichst schnell nach 1 bis 2 Stunden bereits schon irgendein Ergebnis hören, jetzt wenn wir von Patienten sprechen. Und ich glaube, eine gute Diagnose ist das A und O. Ich sage im Logopädieunterricht immer, wissen Sie, wenn Sie ein Problem haben, einen gelähmten Arm, der vielleicht von der HWS kommt, dann möchten Sie auch nicht, dass der Physiotherapeut, Therapeutin an Ihnen herumdoktert und entsprechende Griffe ausübt, die vielleicht danach mehr Schaden als Nutzen bringt. Und es ist sinnvoll, entsprechend eine möglichst umfassende Diagnostik im Vorfeld also stattfinden zu lassen, um entsprechend sicher und effizient zu therapieren. Und der Druck steigt und die entscheidende Frage ist, wie kann jemand, der in der Peripherie arbeitet, der vielleicht nicht in so einem Zentrum arbeitet, diese Expertise, die phoniatrische Expertise hier wohlgemerkt, mit einbinden? Und eine Kollegin, die beispielsweise jetzt wenige Prozent in einer Praxis arbeitet, die hat sich jetzt eine Logopädin aus dem Umland organisiert, die sich für Stimme interessiert und die kommt dann für einen halben Tag in der Woche vorbei und diagnostiziert und therapiert zusammen mit der Kollegin, ja, Patientinnen und Patienten. Ich glaube, der Dialog ist entscheidend im Vorfeld und entsprechend auch ein professioneller Austausch auf Augenhöhe, der es erlaubt, dann entsprechend ein gutes Ergebnis dann zu erzielen.
Ich denke, das ist auch unheimlich wichtig. Du hast auch diesen Punkt Diagnostik angesprochen und auch Findung des eigentlichen Kernproblems. Ich denke, hier gibt es noch viel aufzuarbeiten, wenn ich so an viele meiner PatientInnen denke oder auch an Supervisionen von FachkollegInnen, wo gar nicht so immer klar ist, auch wenn eine Diagnose gestellt worden ist, was wirklich ursächlich dahinter steht. Und da auch den Zugang zu finden, da noch mehr in den Austausch zu gehen, ist, denke ich, sehr wichtig. Ich erlebe das vor allem in der Schlucktherapie immer mehr, dass hier KollegInnen zielgerichteter arbeiten. Wir haben in Hannover auch eine Kollegin, die auch eine Logopädin bei sich angestellt hat und in ihrer phoniatrischen Praxis. Und da werden dann immer auch schlucktherapeutische und schluckdiagnostische Sitzungen durchgeführt, was unheimlich hilfreich ist, weil dann gleich schon an Strategien, Kompensations-, Adaptionstechniken gearbeitet werden kann. Und das finde ich auch sinnvoll, dass wir das gleich tun. Sehe aber auf der anderen Seite immer die Zugangsschwierigkeiten zur Diagnostik oder dass zum Beispiel auch in logopädischen Praxen gerade in der Stimmtherapie recht wenig diagnostiziert wird, sondern gleich schon mit etwas gestartet wird, was vielleicht nicht immer mit dem Problem wirklich zu tun hat. Also gerade die Stimmtherapie krankt, so als meine Sicht als Dozent, immer mal wieder daran, dass wir erstmal ausprobieren, was so geht, weil ja manche Sachen doch grundsätzlich helfen sollen.
Ja, da kann ich das sehe ich, das stimmt, das sehe ich auch so. Teilweise kommen dann die Patientinnen und Patienten zu uns und haben dann geblubbert, irgendwie einen YouTube-Film gesehen oder unmögliche Übungen im Vorfeld durchgeführt, die angeblich hilfreich sind und dann stellt sich heraus, beispielsweise, dass das sogar eine kontraproduktive Übung war, die das Problem eher noch verstärkt, als es wirklich hilfreich unterstützt. Ich denke, was die Stimmdiagnostik angeht, ich glaube, da muss die Logopädie, die stimmtherapeutische Gemeinde vielleicht einfach mal so ein bisschen offener sein für Gerätschaften, auch entsprechende Aufnahmen zu nutzen, auch zu dokumentieren, zu interpretieren, weil ein Teil der Technik, die uns heutzutage auch schon in Smartphone basiert zur Verfügung steht, erlaubt es sehr wohl auch mit wenig finanziellen Mitteln und Technik sehr, sehr gute Diagnostik durchzuführen. Und ich glaube, wir führen jetzt auch hier am Unispital wirklich den Minimalkonsens beispielsweise durch der Europäischen Laryngologischen Gesellschaft und erweitern den entsprechend noch. Das ist aber auch nur ein Baustein einer guten Stimmtherapie. Da gehört natürlich noch mehr dazu. Aber es ist eine gute Basis zu erkennen, wo ist das Problem eigentlich. Und ein wesentlicher Baustein dieser Stimmdiagnostik ist natürlich eine Laryngostroboskopie. Also das Organ muss sichtbar gemacht werden und da braucht es halt einen Phoniater, eine Phoniaterin, die passend zu dem, was man auditiv, perzeptiv, akustisch entsprechend dann auch dokumentieren kann, ergänzt und dem Kind, wie gesagt, einen Namen gibt, eine Diagnose und letztlich dann auch entsprechende evidenzbasierte Therapie, dass da nicht so viele Bausteine aufgemacht werden und so nach dem Gießkannenprinzip, dass also viel hilft viel. Manchmal sind es ganz einfache, kleine Übungen, die den Patientinnen und Patienten zur Hand gegeben werden. Und die sind teilweise schon hilfreich. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du hast. Es muss nicht immer alles genutzt werden. Und auch die sogenannte Tube Phonation ist auch nicht immer das goldene Ei.
Absolut. Du sprichst mir aus der Seele von beiden Bereichen. Einmal von der Diagnostik. Ich bin ja selbst so ausgebildet worden in einer Berufsfachschule mit einer langen Tradition. Und dort habe ich auch Diagnostik im stimmtherapeutischen Bereich doch eher unterrepräsentiert wahrgenommen. Wir haben zwar Stimmfeld alle gemacht und auch uns damit auseinandergesetzt, aber so wirklich das in die Praxis übertragen, das ist nicht so richtig stattgefunden. Und somit habe auch ich damit angefangen, nach meinem Gehör Stimmen einzuschätzen, zu meinen, was zu hören. Und heute, wenn ich das mit meinen Geräten unterstützt sehe, ganz oft manchmal eben nicht die Indifferenzlage richtig eingeschätzt habe, weil eben mein Ohr störanfällig ist, im Gegensatz zu gewissen anderen Geräten, die an einem Tag, wo ich vielleicht nicht so gut drauf bin, doch besser hören, als ich es tue. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, hier auch technische Unterstützung zuzulassen. Da tun sich manche KollegInnen immer wieder schwer, aber die Botschaft nach da draußen, das bedarf mehr Objektivität. Wir erschätzen ja schließlich den Sprachstand eines Kindes auch nicht so per Zufall ein und gucken dann, was für eine Übung wir aus dem Schrank ziehen, um am Wortschatz zu arbeiten. Und genauso sollte das ja in der Stimmtherapie genauso sein. Und auf der anderen Seite, ich gebe dir absolut recht, viel hilft nicht viel und auch die Tube Phonation ist nicht immer sinnvoll. Manchmal brauche ich ganz andere Strategien und ich erlebe es ganz oft in Supervisionen, dass PatientInnen ganz viel gelockert werden, geschüttelt werden, abgeklopft werden. Das sicherlich angenehm ist, aber gar nicht so wirklich viel mit der eigentlichen Stimme und mit dem Stimmproblem zu tun hat. Und wenn ich so an das Beispiel mittlere Sprechstimmlage finden denke, sind das gar nicht so viele Übungen, die ich da machen muss, um da hinzukommen oder um Tonhöhendifferenzierung. Und da kann ich PatientInnen schon sehr gut helfen, ohne jetzt erst einmal 5 Petzibel aus dem Schrank zu kramen.
Und was interessant ist, finde ich, was du jetzt gerade gesagt hast, jetzt mit der mittleren Sprechstimmlage, die kann man natürlich auch dokumentieren, entsprechend visuell abbilden und dem Patienten, der Patientin zeigen, schauen Sie mal, das hat sich jetzt geändert, das ist jetzt auch sichtbar und das ist manchmal auch wirklich hilfreich, da brauchst du jetzt keine Stroboskopie dazu, entsprechend zu zeigen, das Stimmfeld hat sich geändert, der Range hat sich geändert, Ihre Ruflautstärke hat sich gebessert oder meinetwegen das Pianosingen und. Das sind Dinge, die man, sag ich mal, auch im stimmtherapeutischen Setting dann in der Diagnostik mit erfassen kann. Und ich glaube auch, die Selbstkritik wächst meines Erachtens, wenn man diese Tools zur Verfügung hat. Ich glaube, das ist auch das A und O, Selbstkritik im therapeutischen Sinne, dass man eben nicht 10 bis 20 Stunden übt, sondern der Effekt sollte dann meines Erachtens, das ist eine sehr persönliche Meinung, schon nach 2 bis 3 Stunden irgendwie hörbar oder auch erlebbar sein. Und wenn das Ganze, sage ich mal, eher in die Richtung geht, dass man den Eindruck hat, ja, es wird sogar schlechter, dass man einfach nochmal die Hilfe eines Arztes, einer Ärztin, also sprich eines Foniaters, Foniaterin nutzt, um entsprechend das Ganze nochmal zu rekapitulieren, nochmal neu anzuschauen, was hat sich da getan. Also nur ein Beispiel jetzt aus dem eigenen Erleben. Eine Patientin, klassisch, arbeitet hinter einem Schalter, spricht viel, häufig erkältet, muss hinter einer Glasscheibe mit den Kundinnen und Kunden sprechen, kommt mit der Diagnose von Adhäsionsverdickungen, Stimmlippenknötchen, wird von einer sehr erfahrenen Stimmtherapeutin therapiert und sie merkt nach 3-4 Stunden, das wird eher noch schlechter, noch schlechter. Dann wird einfach nicht weiter therapiert, sondern hieß es ja, Jörg, kannst du noch mal reinschauen? Ja, und siehe da, plötzlich zeigt sich da eine Stimmlippenzyste. Das heißt, im Rahmen dieser Therapie hat sich diese Zyste viel besser abgezeichnet. Die korrespondierende Verdickung des Knöllchens ist verschwunden. Das heißt, es ist eine gute Therapie sogar durchgeführt worden. Aber der Organbefund, der blieb nach wie vor manifest und musste entsprechend dann phonochirurgisch dann angegangen werden. Das heißt, im Dialog, also Therapeutin, Therapeut mit Arzt, Ärztin, kann entsprechend dann auch, sage ich mal, im Sinne des Patienten, der Patientin dann auch das bestmöglichste Ergebnis erzielt werden. Die erste Diagnose kann auch die medizinische Diagnose muss nicht immer die richtige sein. Das muss man auch irgendwie merken. Der Arzt, die Ärztin hat nicht immer recht, wohlgemerkt.
Ah. Absolut. Also das ist so eine wichtige Rückmeldung gerade, weil ich denke, Selbstkritik und überhaupt kritisches Hinterfragen der eigenen Therapie und überhaupt des Verlaufs, das sollte da auch wirklich viel mehr stattfinden, wie es eben in der Schlucktherapie meiner Erfahrung nach wesentlich häufiger stattfindet. Und ich denke, viele KollegInnen hoffen dann immer, okay, es muss ja hier mehr funktionieren, ich versuche das nochmal aus und dann auch zu sagen, hey, lass uns das nochmal untersuchen, lass doch nochmal auf den Grund gehen. Eigentlich müsste es sich verbessert haben, weil diese Strategien, die ich angewendet habe, zum Störungsbild passen. Ich denke, das ist ein sehr schönes Bild, was du uns gegeben hast, um hier den Mehrwert von Zusammenarbeit, aber auch vom kritischen Denken mit reinzubringen. Liegt es vielleicht daran, dass die Kollegen...
Da stellt sie jetzt...
Ah, du zuerst. Bitte
schreiben. Nein, du zuerst. Ich glaube, vielleicht stellst du jetzt die richtige Frage. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht sind die Schlucktherapeuten und Therapeuten einfach hemdsärmeliger.
Das ist gut möglich. Also es ist in der Schlucktherapie, das nehme ich ja auch direkt so wahr, es geht um Genuss und Ernährung. Und deswegen muss ich zielgerichtet die Lösung finden, die auch wirklich in der Situation jetzt passend ist. Und das kann eben nicht sein, mit einem Schnabelbecher trinkend angedickte Flüssigkeit zu sich nehmen. Sondern ich muss eine Strategie finden, die die Teilhabe unterstützt und das System, also die Funktion, unterstützen kann. Und da muss ich sofort, auch schon in der Diagnostik, eine Strategie zur Hand haben und da wie ein Detektiv rangehen. Auch in der Stimmtherapie macht das Sinn, weil es ja auch hier um Teilhabe geht, halt um Kommunikation. Und eben nicht, okay, in 10 Wochen habe ich dann die Atmung aktiviert und die Aufrichtung stabilisiert und jetzt kommt dann der Klang.
Richtig, das finde ich dann auch ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann teilweise höre, Patienten mussten 30 Stunden lang atmen lernen. Und ich glaube, das darf meines Erachtens nicht sein oder auch die Vorstellung, dass man teilweise mit wirklichen sehr, ich nenne das jetzt mal esoterischen Haltungen, die betroffene Patientengruppe dann therapiert. Also, das mag vielleicht für manch eine sinnvoll sein, aber es ist halt einfach traurig dann zu erleben und das ist für mich ein Riesenproblem. Also die Gruppe der Patientinnen und Patienten mit einseitigem Stimmlippenstillstand, also mit einer Rekurrenzparese, die werden dann teilweise monatelang therapiert und dann kommen sie zu uns und dann heißt es ja, diese Glottisschlussinsuffizienz, die kriegen sie auch mit der weltbesten Stimmtherapie nicht mehr überbrückt, sondern da bedarf es jetzt einer sogenannten Augmentation, also sprich einer Injektionslaryngoplastik, also sprich, es wird ein Filler in die gelähmte Stimmlippe injiziert, um entsprechend diesen Glottisschluss wieder herzustellen. Und da gibt es momentan so einen Paradigmenwechsel, eben nicht 9 oder 12 Monate zu therapieren. Das tut mir dann leid auch für die logopädische Stimmgemeinde, dass man möglichst früh diese Injektion durchführt, um entsprechend, sage ich mal, auch wieder Lebensqualität, stimmbezogene Lebensqualität dann entsprechend angedeihen zu lassen. Das ist so mein Credo. Da ist Selbstkritik notwendig, einfach zu sagen, also sorry, nach 3 Monaten muss der Patient, die Patientin wieder seinen Beruf aufnehmen können. Das sind ja teilweise junge Menschen, die gerne sprechen. Wir leben in einer Zeit, wo viel gesprochen wird, wo wir entsprechend nicht nur WhatsAppen, sondern auch ständig uns austauschen, wie jetzt gerade hier mit diesem Podcast. Das war ja vor 10, 20 Jahren ja gar nicht denkbar, dass sich da Hannover, Zürich sich da plötzlich da verbindet. Wir sprechen und das muss ja alles irgendwie funktionieren. Also, und ich möchte ehrlich gesagt das nicht mehr sehen, dass man entsprechend monatelang jemanden therapiert, auch wenn der oder die Patientin nett ist und die Therapeutin möglicherweise auch sehr nett.
Da sprichst du mir aus der Seele. Ich kann ja einen ganz, ganz klaren Fall nennen. Wir hatten einen Patienten, der stand mitten im Leben und der drohte, seinen Erwerb zu verlieren. Und da haben wir ganz klar als Praxis schon gesagt, also wir haben jetzt ein Rezept gemacht. Es hat sich nichts getan. Also wir haben 10 Sitzungen durchgeführt. Wir haben gesagt, wir aktivieren mit allen den Dingen, die wir hier zur Hand haben können. Ne, auch vom Stimmlippenbild war es so, man hätte es, ne, man kann es versuchen. Und der Patient hat jeden Tag gearbeitet, hat alles gemacht, was wir ihm gesagt haben. Und wir haben nach 10 Sitzungen, die wir in 5 Wochen durchgeführt haben, also 2-mal die Woche ihn sehen konnten, keine Verbesserung gemerkt, sodass wir auch gleich mit dem Behandelnden von Jatag gesagt haben, also von unserer Seite würden wir gleich ihre Meinung diskutieren wollen, ob eine Augmentation sinnvoll ist, weil er eben hier das Problem gerade hat, seine Familie nicht ernähren zu können. Und das ist, finde ich, so ein wichtiger Punkt, den wir in der Entscheidungsfindung immer wieder dazu nehmen, dass Phonochirurgie wirklich hilfreich ist, dass es nicht nur ist, wenn es mit der Stimmtherapie dann nach einer großen Weile nicht geklappt hat, dann wird operiert, sondern dass wir wirklich gucken, was ist wirklich zielführend? Was möchte denn die Person? Sie möchte arbeiten, sie möchte sich unterhalten und deswegen darum geht es und nicht darum, meiner TherapeutInnen-Ehre gerecht zu werden. Also ich habe natürlich auch diese inneren Fragen. Habe ich gut genug therapiert? Aber wenn ein Organ sich nicht bewegt, dann bewegt sich es eben nicht.
Im Gegenteil, das ist auch kein Versagen des Therapeuten, der Therapeutin. Es ist eher, es zeichnet dich eher aus, dass du in der Lage bist, so kritisch zu denken, dass ich mit meinem Handwerkszeug eben nur bedingt das Ganze steuern oder beeinflussen kann. Und wenn man prospektiv denkt, also in die Zukunft, da geht es ja darum, ist dieser Effekt, ist der überhaupt anhaltend? Also ist es überhaupt ein Effekt, den ich länger anhalten kann? Mit einer Augmentation, je früher sie quasi durchgeführt wird, das ist nicht nur meine persönliche Meinung, umso eher hat man wirklich die Chance, dass der Patient nicht 100-mal dann so eine Augmentation braucht, um sich kommunikativ, lautsprachlich dann durchzusetzen.
Mhm. Absolut, absolut.
Und das Interessante ist ja auch, glaube ich, auch jetzt im Dialog mit der Logopädie, jetzt hier aus meinem eigenen klinischen Alltag, viele gutartige, also benigne Veränderungen im Bereich der Stimmlippen, die sind funktioneller Natur. Das ist, das glaube ich, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Aber häufig ist es einfach so, es reicht nicht aus, nur allein Stimmtherapie durchzuführen. Manchmal muss die Pathologie weg. Und wir haben hier auch ein Konzept, wo wir entsprechend, weil wir einfach nicht so viel Zeit haben, hier lange Therapien durchzuführen, in so einem Sandwich-Verfahren entsprechend die betroffenen Patientinnen und Patienten dann begleiten, ob das jetzt beim Reinke-Ödem ist oder auch bei anderen Läsionen, wo wir wissen, das kann mit einem Vocal Misuse, Abuse irgendwie zusammenhängen, entsprechend flankiert werden, prätherapeutisch von einer Logopädin entsprechend nochmal geschult. Das und das wird dann auf sie zukommen und dann müssen sie so und so lange Stimmruhe halten. Und diese Übung werden wir nachher machen, weil wir erleben häufig dass viele Patienten nach der Operation plötzlich in so eine Schonhaltung gehen, so mit angezogener Handbremse, ihre Stimme schonen wollen. Und dann kommt da die Therapeutin mit irgendwelchen Tubes oder was auch immer. Und dann wird das wieder falsch benutzt. Und das ist dann wieder nicht so im Sinne des Erfinders, der Erfinderin, dass das möglichst schnell, sage ich mal, wieder in die richtige Stimmung kommt.
Dieses Präoperative und Postoperative, da auch nochmal den Austausch zu suchen. Sehr wichtiges Thema. Wann starte ich eigentlich mit welcher Stimmübung? Was ist für welche Qualität sinnvoll? Ich finde hier immer die Rücksprache mit der behandelnden Ärztin super wichtig. Auch da zu sagen, wann wird denn was freigegeben? Wann sehen Sie denn eigentlich hier, wenn ich jetzt zum Beispiel an SängerInnen denke, wann sehen Sie denn eigentlich hier wieder eine erhöhte Belastbarkeit als sinnvoll an? Auch das finde ich immer sehr, sehr hilfreich, da auch in den Austausch mit den Kolleginnen zu gehen. Und ich habe bis jetzt sehr viele gute Erfahrungen gemacht mit den PhoniaterInnen, auch den Hals-Nasen-Ohren-ÄrztInnen. Die freuen sich ja auch über den Austausch, so zumindest meine Erfahrung.
Das kann ich nur unterstützen. Ich glaube, ich bin Gott froh, dass wir die Logopädin hier im Haus haben, weil es ist dann manchmal wirklich so, man hat dann sehr schön in Anführungsstrichen operiert und das Ganze funktioniert nicht, es kommt nicht in die entsprechende Schwingung und der Patient, die Patientin, die sind dann einfach extrem gefrustet und es sind manchmal wirklich so kleine Handreichungen im wahrsten Sinn des Wortes, die dann das Ganze wieder, sag ich mal, in den Gang setzen, Gang bringen. Teilweise sind es auch sehr individuelle dann Verläufe. Die Wundheilung ist dann vielleicht suboptimal. Vielleicht wird auch noch geraucht. Vielleicht bestehen dann noch ganz andere, sind noch ganz andere Dinge im Hintergrund, die das, sage ich mal, nicht optimal gestalten. Aber wichtig zu wissen ist, auch selbst nach solchen phonochirurgischen Eingriffen, die Zeiten, wo man 2 Wochen Stimmruhe gehalten hat, das ist vorbei. Es ist viel, viel kürzer. Das ganze Gewebe braucht wieder Vibration, es braucht die Schwingung und entsprechend braucht es natürlich auch den Support der entsprechenden, sag ich mal, Logopädin, die dann vor Ort sind und vielleicht in 1-2 Stunden das Ganze wieder, sag ich mal, so in Gang setzen können.
Wir hatten ja vorhin diesen Punkt besprochen, dass man eben nicht so gießkannenartig Übungen abruft, diese Kritikfähigkeit mitbringt. Wo siehst du das eigentlich? Warum das so gerade im Stimmbereich so ein Thema ist? Liegt es daran, dass es dann vermehrt Menschen sind, die vielleicht selbst künstlerische Ausübungen mit der Stimme suchen und vielleicht deswegen eher pädagogisch an Stimmtherapie herangehen und vielleicht dann nicht ganz so wissenschaftlich sind? Oder wo siehst du das, dass es dazu kommt, dass manche KollegInnen in der Stimmtherapie dann doch recht aufregende Strategien verfolgen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wie sind nun Stimmtherapeutinnen und Stimmtherapeuten aufgestellt? Ich empfinde sie persönlich manchmal, sind weniger hemdsärmlich, sage ich jetzt, als mal Dysphagietherapeutinnen und Therapeuten. Da muss man mit Kanülen arbeiten. Da ist es ja teilweise auch, geht es nicht immer ganz so schön zu. Dann hat Tumorpatienten, bestrahlte Patienten, Patientinnen, die wirklich wo das Schlucken, die Stimme, die Artikulation, all das funktioniert nicht mehr. Da muss man auch mal Hand anfassen können, da muss abgesaugt werden können. Dieser stimmtherapeutische Bereich ist mal ein bisschen parfümierter. Das sind auch ganz andere, Menschen, fühlen sich da herangezogen, die sich da auch mehr künstlerisch vielleicht dann austoben wollen und entsprechend das, was auch an medizinischem Wissen oder Knowledge da ist, an Basiswissen, teilweise fehlt, ne? Und ich glaube, das ist die Selbstkritik, die braucht man auch in diesem Gebiet, auch in der Stimmtherapie. Das haben wir vorher schon besprochen. Und es wäre wünschenswert, wenn wir da mehr in Dialog treten. Das ist ja auch so ein bisschen mein Credo oder auch meine Haltung, die ich versuche, seitdem ich hier in Zürich bin, entsprechend beide Berufsgruppen oder beide Disziplinen an Bord zu holen. Das heißt, auch Tagungen, jetzt ob es Stimme oder Schlucken sind, diese Zürcher Stimm- und Schlucktage, die schon seit mehr als 15 Jahren stattfinden. Ich glaube, das ist wirklich ein Novum, dass sowohl die Vertreterinnen und Vertreter der Logopädie oder aus dem stimmartentherapeutischen Spektrum plus Menschen, Ärzte, die sich mit Stimme schlucken, auseinandersetzen, in einen Raum bringt und erstmal sich gegenseitig zuhört. Das ist bei der DGPP ist es ja undenkbar, dass da Logopädinnen und Logopäden Vorträge halten. Das ist dann eher eine Minderheit. Aber bei mir ist es teilweise so, dass wir mehr Logopäden und Logopädinnen zu Gehör bringen als umgekehrt. Und ich glaube, das ist auch nochmal was etwas Besonderes, dass hier dieser Kommunikationspfad, dass wir den mal aufbrechen müssen, weil ich glaube, dass die Phoniatrie und die Logopädie, das sind wie zwei Geschwister. Und wenn man so in die Geschichte geht, also Fröschels, der den Begriff der Logopädie kreiert hat, die Logopädinnen, das waren ja gewissermaßen die, sagen wir mal, die persönlichen Assistenten, Assistentinnen des Phoniaters. Und was ist eigentlich eine Logopädin? Das ist eine entscheidende Frage. Also ist das jetzt nun Tigerentenclub technisch sich mit Kindern bewegen oder ist es einfach auch Arbeit? Also, und ich gehe mehr so in die Richtung Arbeit, also mit den betroffenen Patientinnen und Patienten und weniger, sage ich mal, in so dieses Per-Woll-Programm, alles ist schön und nett. Manchmal kann es auch wehtun oder muss auch vielleicht gewisse Grenzen überschreiten, also jetzt im positiven Sinne wohlgemerkt, um an ein Ergebnis zu kommen. Es ist ja nicht immer unbedingt immer so, dass das auch realistische Ziele sind, die vielleicht dem Patienten, der Patientin vorschweben. Da kann auch ein Therapeut, eine Therapeutin den Betroffenen wieder runterholen. Und das ist natürlich sinnvoll, wenn man das mit einem medizinischen Sparring-Partner dann durchführt oder durchführen kann.
Absolut. Natürlich, um einige hier da draußen, die ihr zuhört, zu beruhigen, wir wissen, dass viele von euch, die große Anzahl, wissenschaftlich arbeiten wird. Also viele, die ich auch in meinen Kursen sehe, die auch selbst als Dozierende und unterwegs sind, ihr seid ja alle schon sehr wissenschaftlich. Aber ihr wisst es selbst, es gibt immer mal wieder dann die Tersiologie, die durch die Stimmarbeit wandert oder gewisse Aspekte, die dann einfach auch fragwürdig sind. Und ich finde es sehr schön, das so hier mal klar anzusprechen, dass wir hier viel mehr Wandel brauchen. Ich sehe natürlich auch, dass auch an den Berufsfachschulen und an den Universitäten da auch ein bisschen mehr drauf geschaut werden muss, dass eben Stimmunterricht in der Berufsfachschule nicht eben nur ist, man arbeitet mit einer Person, die stimmlich bereit ist, sondern man geht mal wirklich auch da ein bisschen mehr in die Tiefe.
Ich glaube, um das auch nochmal zu korrigieren, das habe ich auch nie so gemeint, also im Gegenteil, weil ich glaube auch, dass selbst in der medizinischen Society teilweise wirkliche Grundkenntnisse des Stimmapparats fehlen, wenn wir jetzt uns auf die Stimme konzentrieren. Also es wird dann sehr schnell mit Reflux in Verbindung gebracht. Alles ist Reflux und entsprechend teilweise auch irgendetwas ist gerötet. Also sprich, da ist auch die Stimmtherapeutin, der Stimmtherapeut gefordert, entsprechend das auch kritisch zu hinterfragen. Haben Sie ein Bild? Wie sah das denn wirklich aus? Haben Sie das denn selber gesehen? Weil ich befürchte, diese Blackbox, also sprich der Kehlkopf, der Larynx, das ist erstmal nicht ganz so einfach zu untersuchen. Das bewegt sich. Das ist nicht so ein Organ, was man so schnell mal so en passant dann dokumentieren kann, also sprich spiegeln kann. Und da ist, denke ich, der Dialog mit erfahrenen Stimmtherapeutinnen, Stimmtherapeuten wirklich ganz elementar, um vielleicht auch so gewisse Dinge mit, das ist jetzt Reflux oder das ist jetzt eine akute Laryngitis, die dann über Monate mit Antibiotika, jetzt mal sehr drastisch geschildert, dann behandelt wurde und es stellt sich heraus, es ist eine psychogene Stimmstörung. Und das ist so dann sehr, sehr traurig, wenn ich dann sehe, und ich will da jetzt auch kein Bashing machen, das geht weder in die eine noch in die andere Berufsgruppe, aber dieses Feld der Stimme, das ist eben mehr als nur, sage ich mal, zu sagen, ja, da ist es jetzt eine Laryngitis oder ist es eine refluxassoziierte Problematik.
Sehr gut, also wunderbar, dass du das auch nochmal hier aufgreifst. Wir sind fast am Ende angekommen. Eine Frage würde ich mir noch erlauben zu stellen. Hast du noch die Kapazität?
Ja, ja.
Und zwar habe ich ja bei dir rausgehört, Zentrum für Stimme und Schlucken und auch dein Symposium für Stimm- und Schluckerkrankungen. Ich plädiere ja immer dafür, dass wenn ich mit der Stimme arbeite, ich mich auch im schlucktherapeutischen Bereich auskennen muss, um hier da Verknüpfungen zu finden, um hier auch Verständnis für Funktionalität zu haben. Wie siehst du das eigentlich?
Also da rennst du bei mir offene Türen ein, also Scheunentore. Der Kehlkopf, und das ist ja quasi, das ist ja dieses Organ, dieses merkwürdige Organ, ist im Grunde genommen, und das sage ich immer im Unterricht, das ist zunächst erstmal ein Schluckorgan. Und das ist natürlich für viele, da entsprechend löse ich da große Aversion auf, wenn ich da komme. Der Kehlkopf ist evolutionstechnisch, was die Stimme angeht, eine junge Erfindung. Deshalb ist er auch so unglaublich vulnerabel. Und weil wir alle so alt werden und auch viel kommunizieren wollen, ist er viel, viel anfälliger. Und er ist primär ein Ventilsystem. Und dieses Ventilsystem, das ist erstmal dazu da, dass wir nicht ständig aspirieren, dass wir nicht an einer Lungenentzündung dann zugrunde gehen. Und das, was dann das Feintuning angeht, in die Kommunikation zu gehen, da ist dann die Stimme gefragt. Und ich glaube auch diese Trias, Stimme, Atmung, Schlucken, gehört unmittelbar zusammen mit dem, was dann quasi gekrönt wird oder untermauert ist von der Person, von dem Menschen, Personare, also vom Klinger, vom Töner, um entsprechend dann sich Gehör zu verschaffen, sprich in die Kommunikation zu gehen.
Ach, wunderbar. Vielen, vielen Dank dafür. Es war ein hervorragendes Gespräch. Ich könnte noch weiterreden, wenn unsere Zeit nicht ablaufen würde hier im Podcast. Für unsere HörerInnen da draußen, möchtest du denen gern noch etwas mitgeben, einen gewichtigen Impuls an die TherapeutInnen, die KollegInnen? Was würdest du ihnen gerne sagen wollen?
Ja, das hört sich jetzt ein bisschen alter weißer Mann mäßig an. Immer offen sein, nie an dem, was man quasi glaubt zu wissen, dass das richtig ist, das kann morgen schon wieder falsch sein. Das habe ich von meinen alten Chefs immer gelernt. Das mag jetzt richtig sein, aber in 5 Jahren mag das ein alter Zopf sein. Es gibt gewisse Grundwahrheiten, gar keine Frage, aber es ist spannend zu sehen, was sich auch in der Medizin, in den therapeutischen Wissenschaften tut. Und ich glaube, ein Dialog, auch, sage ich mal, dieser verschiedenen Berufsgruppen, Kommunikationsmediziner nenne ich sie mal, mit Menschen, die sich mit der Kommunikation therapeutisch auseinandersetzen, da braucht es viel, viel Grundwissen. Und für mich ist das an sich, die Logopädie, wenn ich jetzt nur auf die Logopädie zurückblicke, ist es an sich eine Elite, sollte das letztendlich praktizieren. Das braucht sehr viel, sehr viel, sehr viel Wissen und dann noch eine gewisse therapeutische Kompetenz und Persönlichkeit, um das Ganze dann, dem Ganzen ein schönes Gefäß zu geben.
Vielen, vielen Dank, lieber Jörg, für deine Worte, deine Impulse. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir von einigen KollegInnen da Rückmeldungen bekommen werden und freue mich jetzt schon auf eure Diskussion.
Und ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Und lieber Michael, du kannst jederzeit auch gerne wieder zu uns kommen. Ich war von dir sehr, sehr begeistert, wie du diese ILO-Therapien hier durchgeführt hast. Und ein Kollege, der dabei war, hat das jetzt auch umgesetzt und war mega begeistert, wie das hier so schön heißt.
Ach, hervorragend. Vielen Dank für deine Wertschätzung, lieber Jörg. Und ich komme gerne darauf zurück, ins schöne Zürich zurückzukommen. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich wieder mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Alle Informationen rund um Dr. Bolender kommen natürlich auch in die Footnote, sodass du nachschlagen kannst, was für Publikationen und was für eine Arbeit Herr Bolender neben unserem Podcast noch so tut. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.